Die ersten Rituale lernen wir wohl im Kindesalter kennen. Ob es die Gute-Nacht-Geschichte war, das Händehalten am Tisch, bevor man mit dem Essen angefangen hat, oder das Begrüßungslied im Kindergarten. Ich glaube, ein jeder von uns kann sich noch an das ein oder andere Ritual von früher erinnern. Kinder mögen Rituale. Sie erleichtern die Abläufe im Alltag, aber sorgen auch für Geborgenheit. Denn diese entsteht unter anderem aus Wiederholungen und Mustern, auf die sich das Kind verlassen kann. Immer wiederkehrende Abläufe bringen Übersicht in die kleine Welt des Kindes. Sie vermitteln Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit. Ich bin Annika Eseling und begrüße dich heute zu einer neuen Folge von All About Connection. Heute ist das Thema Rituale mit Kindern. Und damit die viel trinken, was ich ja als Kind immer überhaupt nicht so gerne wollte, erwähne ich an dieser Stelle direkt meinen Partner dieser Folge, Drink Pure. Denn Drink Pure sorgt dafür, dass dein Trinkwasser zu Hause besonders gut schmeckt und auch noch gesund ist. Drink Pure stellt schnell installierbare Wasserfilter für deinen Wasserhahn her. Diese haben eine innovative Filtertechnologie bestehend aus einer patentierten Membrantechnologie mit 4 Schichten. Warum es so wichtig ist, sein Leitungswasser zu filtern? Der Drink Pure Filter entfernt Keime, Mikroplastik, Rost, Pestizide, Hormone und Medikamentenrückstände aus deinem Leitungswasser. Und diesen Unterschied von gefiltertem Wasser, den schmeckt man nicht nur beim Trinken, sondern auch beim Kochen. Und da Kids ja so gerne eigenständig sein wollen, ist der Drink Pure Filter ideal. Denn du installierst ihn ganz simpel auf deinem Wasserhahn und deine Kinder können die Armatur ganz normal bedienen, wie sonst auch. Also eine großartige Möglichkeit, deinen Kindern bestmögliche Wasserqualität anzubieten. Und wenn das Wasser schmeckt, dann fällt es auch viel leichter, dem ausreichend Trinken nachzukommen. Ich habe sogar einen 15% Rabattcode für dich. Bei deiner Bestellung gibst du einfach Annika15 zusammen und kleingeschrieben ein im Onlineshop von Drink Pure und der lautet www.drinkpurehome.de. Das Leben mit Kindern ist etwas Wundervolles. Ich selbst habe 2 Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren. Und ja, so bunt, voller Entdeckung und Liebe die Zeit mit den Kleinen und später auch Großen ist, merkt man auch, wie herausfordernd und lehrreich das Ganze sein kann. Ich habe mir heute Kathi Weber als Gesprächspartnerin geholt. Kathi ist nicht nur praktizierende Yogini, denn so habe ich sie anfangs kennengelernt, sondern vor allem Familien- und Elternberaterin, Trainerin der gewaltfreien Kommunikation, Bestsellerautorin als auch Podcasterin mit dem Podcast Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Ich folge Kathi jetzt schon seit einigen Jahren auf ihrem Instagram-Account, wo ich immer voller Begeisterung und auch mit so einem Schmunzeln auf meinen Lippen ihre kleinen Videos mit alltäglichen Familiensituationen, die übrigens großartig inszeniert sind, anschaue. Und dort lerne ich sehr viel über die Art und Weise, wie ich ohne Bewertung und Bestrafung ein kooperierendes Miteinander kreiere. Und das Tolle, wie ich finde, sie deckt sowohl den Kleinkindbereich als auch das Teenage-Alter ab, also 2 absolute Brennpunkte. Kathi steht mit dem, was sie tut, für Liebe, Nähe, Verständnis, Geborgenheit, Wärme, Freiheit, Vertrauen und Respekt in Beziehung. Und das vor allem, wenn wir an die eigene Grenze oder die des anderen stoßen. Und hier ist sie jetzt. Ich freue mich sehr. Liebe Kathi, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Ja, ich flippe aus, Annika. Ich habe mich so gefreut über deine Anfrage und wollte unbedingt, dass das klappt. Und jetzt hat es ja auch geklappt. Und ich bin heiß auf all die Fragen, die du hast.
Wie schön. Lustigerweise ist der Tag, an dem wir dieses Gespräch ja aufnehmen, zufällig der erste Schultag in Hamburg. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ein bisschen geht, aber da schwingt so ein bisschen Erleichterung in mir drin, weil ich jetzt endlich wieder meine Tage so strukturieren kann, wie ich das brauche und möchte. Und ich habe auch wieder ein bisschen mehr Zeit für mich. Und bevor wir gleich in all diese Kinderthemen eintauchen, dachte ich so, ach, was machst du denn heute? Hast du vielleicht auch besondere Rituale für dich als Mensch, als Frau, die dich in Verbindung mit dir selbst bringen?
Definitiv ganz viele. Ich versuche mal so, nehmen wir den Tag heute. Ich glaube, das ist eine gute Idee von dir, Annika, finde ich. Ich starte zurzeit morgens. Ich stehe auf, trinke mein lauwarmes Wasser, entweder mit Zitrone oder Essig drin. Und das ist so, glaube ich, wie für andere Menschen der Kaffee. Ich kann keinen Kaffee trinken, das vertrage ich nicht und schmeckt mir auch morgens einfach nicht. Und wenn ich dieses lauwarme Wasser trinke, ich setze mich dann auf die Stufe und blicke in den Garten, in den Himmel, dann merke ich, wie ich so wach werde. Ist egal, wie fertig ich vorher war, das hilft mir, um anzukommen. Und dann lege ich die Yogamatte aus. Und meistens mache ich Yoga mit dir, Annika, auch wenn du es nicht weißt.
Das freut mich so. Wir hatten das gerade schon im Vorgespräch. Das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass du immer noch so fleißig mit mir praktizierst.
Ich stehe voll auf dich, Annika. Und das sind zwei Rituale, um mit mir in Verbindung zu kommen, um Hallo zum Tag zu sagen. Was ich noch mache, ist, während ich das lauwarme Wasser trinke, sitzt in der Regel meine 6-jährige Tochter neben mir und hat auch einen Becher lauwarmes Wasser drin dabei. Und dann sage ich schon, hallo Tag, ich freue mich auf dich. Ich bin bereit, heute für alles eine Lösung zu finden. Oder ich bin liebenswert. Also ich verbinde das gerne mit einem Glaubenssatz. Und manchmal spricht sie mit, manchmal macht sie einen eigenen, manchmal sagt sie gar nichts. Und manchmal sitzen wir auch einfach nur stumm da. Nur das sind so, also das ist ja am Ende insgesamt eine halbe Stunde. Ne? Also ich mache Yoga 15-20 Minuten, länger hält sie das dann auch nicht aus. Sie sitzt manchmal mit auf der Matte oder malt oder isst schon mal ihr Müsli und guckt mir zu. Und das ist so eine halbe Stunde, die ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und dann geht's so los. Allerdings kommt dann gleich schon das nächste Ritual oder was ich so mache, ist, dass ich mir die Brotbox, die meine Tochter mitbekommt, die macht mein Mann.
Ja.
Der ist der Brotboxminister bei uns, weil mich das morgens sonst stresst. Weil ich bin fürs Kind zuständig, bringe sie in die Kita, das haben wir uns geeinigt. Und das gibt mir Entlastung, dass ich da auch ein Brot drin habe.
Mm.
Weil dann habe ich beim Frühstück nicht so einen Druck, dass ich genug esse. Und ich mit meiner Tochter sowieso das Ritual habe, dass wir, bevor ich sie in der Kita abgebe, draußen sitzen, egal bei welchem Wetter, und gemeinsam diese Brotbox essen. Und ich sie auch teilweise füttere und wir quatschen. Und ach, das ist ganz, ganz, ganz nährend.
Toll.
Und das ist eben auch etwas, was ich für mich tue, dass ich da ein Brot für mich drin habe, weil ich brauche regelmäßig zu essen, weil ich kipp sonst um. Weißt du, ich brauche immer so.
Ich glaube, das geht vielen so, aber ich finde es super, weil da hast du eigentlich schon so vieles mit reingebracht, weil ich finde, dieses Self-Care, was man für sich etabliert, das lebt man am besten vor und das machst du ja. Also, dass du wirklich gar nicht sagst, hier, ich mache das jetzt mit dir oder für dich, sondern ich mache das für mich und du bist ein Teil davon. Mhm. So habe ich das auch immer gemacht, weil viele immer sich fragen, hey, wie kommst du dazu, deine Yoga-Praxis immer noch weiterzumachen, egal wie alt das Kind ist? Und ich so, ja, weil wenn die wissen oder merken, wie wichtig dir das ist, dann bauen sie eine Akzeptanz dafür auf und dann sind sie auch irgendwie so dabei und machen ihr eigenes Ding und das funktioniert eigentlich immer. Das finde ich voll schön.
Ja, also das ist gar keine Frage, ne? Weil ich predige das auch den Eltern immer wieder, dass A und O ist die Selbstfürsorge und das ist eine Herausforderung, je kleiner die Kinder sind, definitiv, da möchte ich auch gar nicht um heißen Brei drum reden, nur findet Wege, das gemeinsam zu schaffen. Und wenn es, ich meine, als die Waltraud ganz klein war, habe ich mit 5 Minuten, habe ich nur das lauwarme Wasser getrunken, weißt du? Mhm. Oder habe nur mich auf die Yogamatte gesetzt und 5 Minuten ein- und ausgeatmet. Also da auch kompromissbereit zu sein. Ich kann
total. Genau, nicht diese zeitlichen, wenn manche denken jetzt schon so eine halbe Stunde, das hört sich so viel an, aber ich finde genau,
ja,
wie du es sagst.
Mal, ich bin ganz stolz drauf.
Aber du hast es dir erarbeitet und das ist das, was man so lernen muss, so selbst diese 5 Minuten, wo wir müssen einfach anfangen. Mhm. Was ich aber auch echt schön finde, ist dieses Ritual, was ihr habt, dieses nicht gestresst irgendwo anzukommen. Und ich glaube, das kennen wir von uns selbst, dieses einfach ein schlechtes Timing zu haben für unsere eigenen Termine. Und du warst super pünktlich hier für dieses Podcast-Interview.
Ja, da kannst du dich bei meinen Eltern bedanken. Die haben mich tatsächlich zum Funktionieren erzogen. Mittlerweile mache ich das nicht, weil ich funktioniere, sondern weil mir Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit sehr wichtig ist. Und ich einfach weiß, wir haben einen Termin und dann bin ich gerne da. Ja.
Das ist auch wirklich, für mich war das jetzt ganz toll, aber ich mag das auch, weil ich weiß, mit Kindern und ich meine, deine Waltraud, die ist ja noch in so einem Alter, wo die mal keine Lust hat, ihre Schuhe anzuziehen oder man Ewigkeiten noch nach einem neuen Zopfgummi suchen muss, weil das Blaue heute nicht das Richtige für den Tag ist. Und dann trotzdem noch die Zeit zu haben, in Ruhe gemütlich zusammen zu frühstücken, das finde ich wirklich ein tolles Vorhaben. Aber vielleicht macht es das ja auch attraktiver, dass das Kind weiß, okay, Mami zieht mich da jetzt nicht aus dem Haus raus, um mich schnell irgendwo abzugeben, sondern wir haben halt noch diese Quality Time zusammen.
Na, das sind ja Übergänge, ne? Und uns Erwachsenen fällt das oft gar nicht so auf. Wir haben ja ständig Übergänge im Alltag und wir strudeln da so durch. Viele von uns sind ja auch zum Funktionieren und das macht man so und jetzt, ne, werd fertig und Leistung und so erzogen worden. Und ich möchte einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, wenn ein Übergang da ist. Kindern fällt das oft ganz, ganz schwer, weil die haben ein anderes Tempo und ich finde das in Ordnung und die dürfen das auch haben. Gleichzeitig ist es meine Verantwortung, dass wir dann zu einer bestimmten Zeit irgendwo ankommen. Nur es bringt überhaupt nichts, das unter Druck und Stress zu machen, weil dadurch komme ich nicht in Verbindung und das ist eher in Trennung, weil dann am Ende, ja, wir streiten uns dann halt, ne? Oder ich mecker rum. Natürlich mache ich dann Abstriche, weil ich kenne das dann auch aus meiner Instagram-Community, die dann sagen, ja, also das kann ich mir nicht erlauben, da jetzt irgendwie noch 10 Minuten zu sitzen und irgendwie ein Brot zu essen. Deswegen, naja, dafür überlege ich morgens überhaupt nicht mehr, was ich anziehe. Manchmal gehe ich auch echt im Schlabberlook dahin. Das ist mir dann nicht so wichtig, also auch schon zu Prioritäten zu setzen. Und mir ist einfach die Verbindung zu mir und zu meinen Kindern elementar wichtig. Das ist eins meiner Hauptwerte in meiner Elternschaft, dass ich bereit bin, andere Bedürfnisse hinten anzustellen.
Da hast du direkt das Thema Verbindung angesprochen. Das ist ein genauso großes Thema für mich in dem, was ich mache, wie auch für dich. Und erzähl doch mal, wie Kommunikation zur Verbindung beitragen kann. Ich bewundere das ja. Ich liebe Sprache und ich bewundere immer, was du alles mit Sprache und Kommunikation machst.
Ja, die Expertise habe ich mir zu Leibe geführt. Du hast dir eine andere zu Leibe geführt. Und ich glaube, wir profitieren beide voneinander. genau, ich liebe auch Kommunikation und ich liebe es vor allen Dingen zu gucken, wie können wir miteinander sprechen, um in Verbindung zu kommen. Und da macht es natürlich mega Sinn, die eigene Sprache mal zu hinterfragen. Also was löst das bei mir aus? Was kann das bei anderen auslösen? Und dieses Thema Belohnung und Bestrafung macht einfach überhaupt keinen Sinn für Verbindung, weil es ein Abcutten ist, weil es ein Ich entscheide und du zählst nicht. Und nehmen wir mal ein Wort raus, weil Belohnung, Bestrafung ist ein Riesenthema, Annika, da könnte ich jetzt 2 Stunden mit dir drüber sprechen. Ich habe es einfach mal gedroppt. Auf jeden Fall geht es, Kinder zu begleiten ohne Belohnung, Bestrafung. Ich lebe das seit 15 Jahren. Es ist möglich und es ist unglaublich magisch. Es ist eine Herausforderung für Menschen, die mit Belohnung, Bestrafung aufgewachsen sind, so wie ich auch. Das darf gelernt werden. Nehmen wir mal das Beispiel, weil du Kommunikation angesprochen hast, das Wort aber. Aber sagen wir im Prinzip von morgens bis abends. Also wenn du da mal drauf achten möchtest nach unserem Gespräch, wie oft du vielleicht aber sagst oder mit Menschen, mit denen du heute kommunizierst. Und aber ist wie so ein Trennungsbalken, wie so ein Radiergummi. In der Regel, wenn ihr zum Beispiel sagen, also wir reden schon bedürfnisorientiert und ich sage, ja, du möchtest jetzt ein Eis essen, weil dir Genuss wichtig ist, aber ich entscheide, dass wir nach Hause gehen, weil ich verantwortlich für dich bin. Also es ist schon sehr bedürfnisorientiert kommuniziert, weil ich Bedürfnisse nenne. Ja. Nur dies aber radiert ja das Bedürfnis meines Kindes, den Genuss, weg. Ne? Weil du möchtest ein Eis essen, weil dir Genuss wichtig ist, aber ich... Ja, und jetzt ersetzen wir das aber mit einem und oder mit einem gleichzeitig. Du möchtest jetzt ein Eis essen, weil dir Genuss wichtig ist. Gleichzeitig entscheide ich, dass wir nach Hause gehen, weil ich für dich verantwortlich bin. In Klammern Schlaf, Nahrung und so weiter. Und da setze ich mit diesem Wort, setze ich beide Bedürfnisse gleich. Und ich finde, sowas ist so... Ich finde das magisch.
Die Energie.
Ja, ja, genau. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Beispiele. Und es ist super spannend, darauf zu achten. Das Wort Mann, ja, ist einfach... total ohne Verbindung, das ist
generalisierend.
Ja, total. Ja. Zu gucken, wie kann ich auf das Wort Mann verzichten? Auch das, wenn du damit anfängst, ich weiß noch damals in meinen Anfängen, als ich gesagt habe, ich möchte eben anders kommunizieren, die gewaltfreie Kommunikation finde ich geil, wie kann ich das zu meiner machen? Das Wort Mann, also es gibt Sätze, da habe ich da teilweise 10 Minuten vorgesessen von einer E-Mail. Wie kann ich denn diesen Satz jetzt ohne Mann formulieren? Und dann auch noch ohne nicht und aber, scheiße, das geht nicht. Und doch, es geht, ja. Und das ist, wie wir sprechen gelernt haben, können wir auch das lernen, anders zu sprechen.
Bin ich total bei dir. Also das ist auch ein ganz toller Ansatz und den beobachte ich halt auch immer in deinen Videos, wo du das wirklich sehr schön und sehr simpel für jeden verständlich darstellst.
Ich versuche es,
Annika. Sehr empfehlenswert. Ich selbst wollte immer Kinder haben. Das fing bei mir, glaube ich, schon irgendwie, als ich selbst noch mit Puppen gespielt habe, an, dass diese Sehnsucht bei mir einfach da war. Das war auch immer klar. Ich habe das nie in Frage gestellt. Aber was mir nicht so klar war damals, dass ich wollte nie Erziehende sein. Ich wollte irgendwie immer Mama sein, aber ich wollte nicht Erziehende sein. Und ich fand das richtig doof, dass ich ständig eine Richtung vorzugeben habe oder spannend, dass ich Entscheidungen treffen musste. Dass ich dieser unliebsame Buhmann war, weil ich sagen musste, wann es ins Bett geht oder dass du Schularbeiten machen sollst. Aber auch jetzt so, ich meine, ich habe jetzt einen Teenager und dann geht es um ganz andere Themen, wie so, wann ist man von der Straße wieder im Haus? Was ist mit Thema Drogen? Und
Sexualität
wie,
und all das.
Wie gehst du damit um?
Wie gehe ich damit um? Ich würde sagen, jetzt aus meiner Warte ziemlich gelassen. weil ich zu Günther, wie ich meinen Teenager nenne, der ist 14, wir haben eine unglaubliche Verbindung, weil wir seitdem er auf der Welt sind, Konflikte lösen in Verbindung, ohne Belohnung, Bestrafung, weil es hier immer darum geht, eine Lösung zu finden, die für alle okay ist. Konflikte dürfen sein, gleichzeitig müssen wir uns nicht die Köpfe einhauen. Und wir haben eine wirklich, wie ich finde, magische Verbindung, die ich kaum in Worte fassen kann. Und das macht dann so vieles leichter. Es gibt die Themen und über die sprechen wir nur, wir kommunizieren so ohne, ich habe kein Drama mehr.
Und also ich glaube, du hast das, ja. Red ruhig zu Ende, entschuldige.
Na, ich glaube, ich habe irgendwann kapiert in meiner Mutterschaft, also ich habe ja mit 26 angefangen, Mutter zu sein, das übrigens eher unfreiwillig. Und dann habe ich relativ schnell Bock drauf gekriegt, dass es total wertvoll ist, das Drama rauszunehmen. Und das schaffe ich, indem ich die Ängste oder Sorgen, die ich habe, die ich spüre, also ich spüre eine Angst oder eine Besorgnis, eine Sorge, dass ich die bei mir lasse und nicht aufs Kind projiziere. Dass ich gucke, wo kommt diese Sorge, diese Angst her? Was ist das Bedürfnis, was da unerfüllt ist? Was möchte erfüllt werden? Und wenn ich das rausfinde und mich drum kümmere, dann kann ich ganz anders auf mein Kind blicken, weil mein Kind darf Erfahrung machen. Es ist so wichtig, dass er den Raum dafür bekommt, Erfahrung zu machen und auch mit Scheiße nach Hause kommen darf. Und so habe ich das
gut gesagt. Ja. Weil wir lernen ja genau, wenn Dinge schief gehen und eben unseren Kindern auch erlauben, ihre eigenen Fehler machen zu dürfen. Da ist ja viel, es gab diese eine Frage aus der Community im Bereich der Teenager. Ich habe das so ein bisschen eingeteilt in Kleinkinder und Teenager.
Ja.
Und bei den Teenagern kam von Andrea die Frage, Halt und Unterstützung geben versus Loslassen.
Mhm.
Na, das ist ja so ein bisschen dieses so, wo... Also wenn ich das richtig verstehe, oder ich bin ja selber in der gleichen Thematik drin, ist so, inwiefern unterstütze ich noch, weil ich meine eigenen Erfahrungen ja ein bisschen mit denen teile und sie vielleicht auch vor einigen Sachen schützen möchte, und wo lasse ich dann einfach los und lasse sie ihre eigenen Erfahrungen machen? Ich finde, das hast du ganz schön eben schon gesagt.
Ja, und ich finde dieses Schützen vor, also Gefahren ja. Also wenn es wirklich um Gefahrensituationen gibt, wobei ich ja meistens gar nicht mehr dabei bin. Ja, das finde ich enorm wichtig, dass ich da schon auch auftrete und sage, hier ist Stopp und wir gucken uns jetzt hier ein Video an und das kann passieren. Alles andere kann ich loslassen. Wichtig ist für mich, dass ich gleichzeitig, obwohl ich loslasse und ziehen lasse, präsent bleibe.
Mhm.
Also nicht so, komm, mach und mir ist das egal und so, sondern ich brauche regelmäßigen Austausch mit ihm, den ich gar nicht so festlege, dass er das so mitkriegt. Nur für mich ist klar, ich frage in regelmäßigen Abständen nicht, wie sein Tag war, sondern ich frage ihn, magst du mir erzählen, wie es dir geht? Magst du mich teilhaben lassen? In deinem Leben gibt es etwas, was du mir erzählen möchtest. Ich frage ihn, ob er bereit ist, mit mir essen zu gehen. Das mache ich so roundabout einmal im Monat, um so einen exklusiven Rahmen zu schaffen. Es ist nämlich ganz oft so, wenn ich ihn rausnehme aus seinem Alltag und wir gehen essen oder spazieren, er geht gerne spazieren mit mir, weil dann ist es bei bestimmten Themen nicht ganz so unangenehm, wenn er neben mir herläuft, findet er.
Verstehe ich.
Dann kann er sich irgendwie viel mehr öffnen, als wenn ich ihn in seinem Zimmer anspreche, weil da ist er eigentlich gerade am Datteln oder chattet mit einem Freund und das passt dann gar nicht so. Ne?
Das also ist eigentlich ein gutes Ritual. Mhm.
Ja, und ich glaube, also er ist ja nur jede zweite Woche bei uns, weil mit seinem Vater wir Patchwork machen. Und ich habe irgendwann versucht, da auch den Druck rauszunehmen, so, wir müssen einmal, wenn du da bist, essen gehen. Und habe dann irgendwann gesagt, ich mache so roundabout einmal im Monat, frage ich ihn und er darf auch Nein sagen. Und wir dürfen einen Termin finden, der für ihn passt und für mich. Und es kann auch sein, dass wir verabredet sind und einer von uns merkt, heute passt es gar nicht und dann machen wir einen neuen Termin. Weil ich brauche ja diese Freiwilligkeit. Ich möchte, dass er Bock hat. Ja, und ich möchte, dass er Bock hat, mit mir essen zu gehen und nicht als Verpflichtung, ja, damit es Mama gut geht oder ja, muss ich jetzt machen, damit Mama zufrieden ist. Das möchte ich gar nicht. Ja, ich möchte, dass er Bock drauf hat. Und es passieren dann auch so Sachen mit Loslassen zum Beispiel. Viele Eltern haben so dieses Thema mit dem gemeinsamen Essen. Ich bin auch so groß geworden, man muss zusammen essen. Ja, einmal am Tag muss man zusammen essen. Davon habe ich mich total frei gemacht, weil worum geht's mir denn bei diesem gemeinsamen Essen? Mir geht's darum, dass ich in Gemeinschaft sitze und dass alle, die da sitzen, Bock drauf haben, miteinander sich auszutauschen und zusammen da zu sitzen. Wenn ich jetzt sage, du musst da sitzen, hat derjenige in der Regel schon gar keinen Bock, da zu sitzen. Ja.
Ich höre dich, ja.
Ja, und wenn ich mein Bedürfnis ganz dahinter ist Austausch. Ich möchte mich mit meinen Kindern austauschen. Mhm. Diesen Austausch kann ich doch auch anders gestalten, als bei dem, du musst bei dem Essen dabei sein. Jetzt kommt der später nach Hause. Ich bin allerdings hier nicht die Kochmamsell. Ich mache einmal abends Abendbrot. Alle wissen wann. Mhm. Und wer kommt, ist herzlich eingeladen. Und wer später kommt, darf sich selber was machen. Dann ist allerdings auch wichtig, dass ich loslasse, was er isst.
Ja.
Ja? Und da darf er seine Erfahrung sammeln. Und dann sitzt er hier mit seinem Döner, den er sich geholt hat. Da atme ich dann schon 4-5 Mal durch. Ja, ist jetzt nicht ganz so die Ernährung, die ich mir für ihn wünsche. Gleichzeitig darf er sich ausprobieren, was es für Ernährung gibt und was das auch mit seinem Körper macht. Ja.
Und wie findest du, weil das ist ja auch ein Thema und da steht meine Mutter auch immer sehr im Raum und sagt, es ist so wichtig, dass wir alle zusammen Abendbrot essen und hat dann auch wenig Verständnis, weil wir schon keine Frühstücksfamilie sind, dass wir dann wenigstens abends zusammen auch mal alle miteinander sitzen, weil das hat ja schon was Verbindendes. Das ist ja einfach so, ne, dass man auch
so
eine kleine Mini-Community ist.
Ja, es ist nur, wenn es freiwillig ist, es ist verbindend. Und das Ding, ich war noch nicht ganz fertig, weil wenn er dann hier sitzt mit seinem Döner und ich 5-mal durchgeatmet habe, er isst ja nicht jedes Mal einen Döner, ist jetzt ein krasses Beispiel, dann setze ich mich bewusst hin und wir quatschen. Und dann habe ich den Austausch, den ich mit ihm haben möchte. Und der ist freiwillig von seiner Seite auch aus, weißt du?
Und du lässt ihn also nicht im Zimmer essen, weil das wollen meine ja immer. Die lieben das ja am liebsten so in ihrer kleinen Höhle.
Doch, das macht er auch manchmal. Ich frage ihn halt, ob es für ihn machbar wäre, sich die 10 Minuten hier mit mir hinzusetzen. Und mal sagt er ja und mal sagt er nein.
Okay.
Nur ich kann, wenn ich das Bedürfnis nach Austausch habe, kann ich jemand anders nicht zwingen, sich darum zu kümmern. Ich suche dann einen anderen Weg. Es kann auch sein, dass ich zum Beispiel, habe ich jetzt so seit neuestem, entwickle ich so, dass ich so mich regelmäßig per WhatsApp bei ihm melde. Und einfach nur mal, was hier so los ist, weil der ist gerade viel unterwegs und dann schicke ich ihm ein Foto, wir sind gerade hier, wir denken an dich, wo treibst du dich gerade rum? So, und das mache ich so peu à peu und so entsteht ja auch wieder eine Verbindung und wir plaudern ein bisschen. Und um ein Fazit zu ziehen jetzt davon, je mehr ich da loslasse, gleichzeitig präsent bleibe. Ich bleibe sehr präsent mit dem, ich bin da, ich frage immer wieder, bist du bereit, hier bin ich, mir ist Austausch wichtig, wann wird es dir passen, ich schreibe eine Nachricht, ich gehe mit ihm essen und so weiter. Kommt er auf einmal sonntags zum Abendessen?
Von sich aus, umso schöner.
Und sitzt am Tisch. Ja, ich sag ihm, wir heute Abend gibt's das und das, falls du Bock hast, wir freuen uns auf dich. Und dann schreibt er noch, nee, bin mit Kumpels unterwegs. Und dann kommt er hier rein. Nee, hatte doch Bock, irgendwie mal kurz mit euch zu sein. Das ist dann die Verbindung, das ist die Freiwilligkeit. Und es braucht schon ein bisschen Raum. Ja, und diese Präsenz und das Loslassen.
Dazu gab's noch eine Frage von Sandra aus der Community. Und zwar hat sie gefragt, was kann sie für die Bindung mit ihrem Teenager-Sohn tun, denn er spricht nur Einzelsilben.
Warum spricht er nur Einzelsilben? Weil er keinen Bock hat zu sprechen oder weil er eine Krankheit hat?
Ich glaube, das ist eher das Teenager-Syndrom.
Ach so, weil es gibt ja auch noch die, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sie heißt. Also nur so ja, nein.
Richtig, sehr kurz antworten.
Kurz und knapp.
Wie schaffst du das, diesen Austausch mehr als ja, nein, ist ja auch ein Wort.
Also erstmal, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich sitze hier gerade und möchte mit meinem Sohn plaudern und frage irgendwas, gibt's was aus der Schule? Nö. Würde ich fragen, hast keinen Bock gerade drüber zu sprechen? Nö. Okay. Kann ich so stehen lassen, wenn jemand keinen Bock hat zu sprechen? Ich würde auch fragen, mir ist unser Austausch wichtig. Wärst du heute wann anders bereit? Nö. Hast gar keinen Bock. Nee, alles klar. Und den Mut zu haben, das mal stehen zu lassen. Mm. Dieses Nein sagen, ja, es darf Nein sagen. Und es ist so, je mehr ein Kind Nein sagen darf, desto mehr sagt es Ja. Mm. Gleichzeitig ist hier natürlich dann auch immer wieder der Punkt, irgendwann ist schon wichtig, dass ich Informationen habe. Also ich brauche ein bestimmtes Wissen. Ich habe jetzt die Schule angesprochen, gibt es das aus der Schule? Nur darum kann ich mich ja auch kümmern, wenn ich Informationen brauche, kann ich für mich auch einen anderen Weg finden. Also auch ich habe dann auch schon mal eine Mail an die Lehrerin geschickt und habe gesagt, ich erfahre gerade sehr wenig von meinem Sohn, ob sie bereit wäre, mir zu sagen, wie das nächste Woche aussieht. Also ich kann ja nach Wegen finden, wie ich die Informationen bekomme, die ich haben will. Nur ich kann mein Kind nicht zwingen, mit mir zu sprechen. Und lass mich kurz, überleg mal die Situation, das Kind sitzt da und sagt, nö, Und du sagst, okay, sagst du, hast keinen Bock. Nee, okay. Hör mal, da wird er aber gucken. Wie, Mama diskutiert jetzt nicht, Mama flippt jetzt nicht aus, Mama ist jetzt nicht sauer, ich darf Nein sagen? Krass, das probiere ich direkt nochmal aus. Nächste, kommt die Mutter wieder, nächste Frage, sagt wieder Nein. Und die Mutter lässt es wieder so stehen? Ist ja krass, kann Nein sagen. Das probiere ich gleich nochmal aus. Und irgendwann kommt dann, ich glaube, jetzt kann ich auch mal Ja sagen.
Ja, ich glaube, sie fühlen sich mehr wahrgenommen, ne? Mhm. Und das ist halt das Schöne, wirklich als Person, die sie sind. Mhm. Du hast ja jetzt diese Art der Kommunikation mit deinen Kindern wirklich schon von Anfang an gemacht. Sagst du das, wenn man das jetzt so hört und sagt, boah, das möchte ich auch gerne, aber mein Kind ist schon 14, 15. Gibt es da immer noch die Chance, dass man das verändern kann? Hörte sich ja jetzt gerade so an, dass du sagst, ja, man kann da eigentlich jederzeit mit anfangen, egal ob das Kind 4, 5 oder auch schon 15 ist.
Ja, du kannst auch anfangen, wenn die Kinder erwachsen sind. Also es, für mich gibt es da kein zu spät und kein zu früh. Es gibt nur das Jetzt. Und wenn, wenn du merkst, dein Herz ruft nach etwas, dann darfst du das machen und nicht überlegen, ist es zu spät, ist es zu früh, sondern mach es im Hier und Jetzt. Und ich finde es auch so wertvoll. Natürlich ist das eine ganz andere Herausforderung, als wenn du es von Anfang an machst. Nur es ist immer beides herausfordernd, weil wir zusammen wachsen, weil wir uns zusammen entwickeln und ja, uns begleiten. Wenn jetzt so ein Teenager-Mensch und erfährt, dass die Mutter auf einmal Dinge anders macht, die das ja auch nicht sofort anders kann, sondern probiert sich auch aus, ja. Ich würde es dem Kind ganz ehrlich sagen. Ich möchte gerne anders mit dir kommunizieren. Ich möchte irgendwie, mir fehlt die Verbindung und deswegen habe ich überlegt, ich möchte ein paar Dinge anders machen, ohne zu erwarten, dass das Kind das auch macht. Und ich probiere mich hier aus. Ja, und auch wenn mal was schief läuft und irgendwie ich flipp aus und so eine Scheiße, kannst du nicht einmal mithelfen? Ich kotze das an. Jeden Popel muss ich dir aus der Nase ziehen, ja? Sagen, oh Mann, das bedauere ich jetzt total, wie ich mit dir gesprochen habe, weil ich will es ja anders machen. Ich kümmere mich weiter drum. Mhm. Also so ein Bedauern dann dafür zu haben und die Verantwortung bei sich zu lassen. Und ich finde es dann total spannend, dass die Kinder, die dürfen mitkriegen, dass wir uns entwickeln, dass wir Prozesse haben, dass wir neue Wege für uns entdecken und wie wir die versuchen zu gehen. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir dürfen Ecken und Kanten haben und wir dürfen unsere Meinung ändern, wir dürfen uns verändern, wir dürfen unseren Weg finden, immer wieder finden und gehen. So.
Ich glaube, auch das war so mein Struggle, den ich hatte mit Mama werden. Dieses, ich bräuchte eigentlich, hätte ich gern so eine kleine Schule mitgemacht, so wie erziehe ich denn jetzt meine Kinder? Weil man kennt ja nur das, was einem so vorgelebt wird. Und du merkst aber so, dass diese Generation, die uns erzogen hat, einfach gar nicht mehr aktuell ist, weil es ganz andere Themen gibt. Ich merke das selbst von Gleichaltrigen, die keine Kinder haben, die gar nicht, ich kann das gar nicht als relevant annehmen, wenn die mir was sagen zum Thema Spielzeit meiner Kinder, weil die sind gar nicht so groß geworden. Ich bin 70er Jahre Kind, gar nicht groß geworden mit all diesen technologischen Devices, auf denen meinen Kindern so unterwegs sind. Mhm. Und dann ist es ganz schwer zu sagen, ja, aber damals, ne, da durften wir auf dem Atari auch nur eine halbe Stunde.
Ja, ne, damals war damals und wir sind im Hier und Jetzt und dafür braucht es Mittel und Wege. So. Und wir können ja bestimmte Dinge nicht so tun, als wenn die nicht da wären, sondern wichtig ist doch, dass die Kinder, wo du gerade diese Mediennutzung ansprichst, die Medien sind da. Mhm. Ja, also benutzen wir sie. Wie benutzen wir sie? Was machen die mit uns? Was lösen die bei uns aus? Was passiert mit mir, wenn ich sie benutze? Was tut mir gut? Was tut mir nicht so gut? Ich glaube, mein Sohn hat mittlerweile zum 20. Mal TikTok von seinem Handy gelöscht und wieder hoch und wieder runter, weil er merkt, wenn er da dran ist, er kommt da nicht von weg, dann löscht das wieder. Dann hat er seinen Knöchel gebrochen, lädt er sich wieder runter, weil ihm langweilig ist, ja, macht das wieder, kotzt ihn irgendwann wieder an, löscht das wieder. Nur, weißt du, Annika, das ist für mich Erfahrung sammeln. Mhm. Ausprobieren dürfen. Und ich rede mit ihm drüber. Ich frage, und wir haben auch mal eine Liste gemacht, wie viel Handyzeit, dann noch, wir nennen das immer Daddeln, Computerspielzeit und Filme gucken. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren, weil ich wirklich den Eindruck hatte, boah, ey, das nimmt jetzt hier echt Übermaß. Und dann haben wir die Zeiten aufgeschrieben über, ich glaube, 6 Wochen.
Ja.
Siehst du ja im Handy und kannst ungefähr abschätzen. Und dann darunter immer zusammengefasst, wie viel Medienzeit insgesamt er am Tag hatte. Und da hat er selber manchmal mit den Ohren geschlackert. Und so haben wir dann drüber gesprochen, wie fühlte sich der Tag an? Wie ging es dir, wenn du so spät noch geguckt hast? Wie ging es dir am nächsten Morgen? Wie hast du geschlafen? Das heißt nicht, dass er danach sofort, ich meine, der war 12, dass er sofort alles ändert, weißt du, so wie du und ich wahrscheinlich wären. Ne? Ah ja, jetzt habe ich was gelernt und jetzt mache ich das anders und jetzt mache ich jeden Morgen Yoga, das ist geil. Und das gibt mir was.
Zimmer aufräumen.
Ja, genau.
Und, Ordnung ist toll.
Und dann, das haben wir gemacht und dann hat er was verändert, dann ist er wieder zurückgefallen und probiert sich wieder aus. Er stellt fest, dass seine Freunde... findet er viel mehr am Handy hängen als er. Ich nehme das anders wahr. Nur allein, dass wir darüber sprechen können und dass er etwas wahrnimmt und dass ich auch sage, lass es bei deinen Freunden und ohne sie dafür zu verurteilen, die machen das so, wie sie das machen und du so wie du. Das ist für mich Erfahrung sammeln in einem sicheren Rahmen, weil ein Elternteil, im besten Fall beide Elternteile, präsent da sind und auch das Kind dafür nicht verurteilen, dass es jetzt zum 20. Mal, du hast doch jetzt schon 19 Mal TikTok gelöscht, warum musst du es denn jetzt nochmal hochladen? Du weißt doch, dass es Kacke ist. Mhm. Das ist für mich nicht verbindend, weil ich mache auch oft Dinge, wo ich denke, Mensch, Kathi, also das hatten wir doch jetzt eigentlich vor 20 Jahren schon durch das Thema. Mhm, naja, ich brauch's vielleicht nochmal, ne?
Also was ich in Bezug auf Medien auch ganz, ganz hilfreich fand, nun sind meine Kinder ja wirklich nur 2 Jahre auseinander und das erste Kind musste leider ein bisschen mehr leiden als das zweite. Jetzt beim zweiten bin ich viel entspannter, weil ich einfach weiß, okay, mit 12, witzig, dass du das gleiche Alter ansprichst, mit 12 ist bei uns auch eine sehr heiße Spielerphase gerade am Start, die aber mit 14 überhaupt nicht mehr da ist. Und deswegen bin ich gerade eigentlich so ganz selber ganz gechillt, weil ich weiß, okay, das ist gerade die Phase und witzigerweise mein älterer Sohn guckt sich auch seine kleinere Schwester an und denkt sich so, okay, er sieht so Parallelen und er weiß auch, Mama, das geht wieder vorbei. In 2 Jahren interessiert dir das gar nicht mehr.
Guck mal, wie schön, du konntest auch deine Erfahrungen sammeln und kannst das ganz offen und ehrlich sagen und kannst ja auch deinem Großen sagen, ich bedauere das, damals, da war ich noch an einem anderen Punkt, dass
voll,
ich da so
hart... Voll, haben wir alles schon gehabt.
Ja, das ist doch total schön. So kann dein Sohn sehen, dass auch du hinterfragst, deine Meinung änderst. Ich finde das so wertvoll, dass es nicht dieses strenge richtig und falsch gibt und so macht man das nicht, sondern wir dürfen uns entwickeln und gemeinsam in Verbindung Dinge erfahren. Ja, das finde ich ganz wertvoll.
Lass uns nochmal Richtung Kleinkinder gehen, weil das ist natürlich für mich jetzt gerade mehr das Thema Teenager, aber wir haben ja auch viele Leute in der Community mit Kleinkindern und da gab es auch noch eine Frage von Vanessa, ob du noch was Schönes hast, so als Einschlafritual für kleinere Kinder oder irgendwas in Bezug auf das Thema, wie bringe ich mein Kind zu Bett?
Großes Thema, finde ich, heikles Thema, weil es immer total wichtig ist, herauszufinden, was braucht mein Kind, um bereit zu sein, loszulassen, also einzuschlafen. Mhm. Ja, nur weil das Kind müde ist und Schlaf braucht, heißt das nicht, dass es sich hinlegt und einschläft. Das wissen wir, glaube ich, alle. Also was braucht mein Kind für erfüllte Bedürfnisse, damit es bereit ist, loszulassen? Und das ist eben... kann sehr unterschiedlich sein. Natürlich geht es hier viel um Nähe, um Geborgenheit, um Sicherheit, um Schutz. Gerade im Kleinkindalter, die Kinder brauchen sehr viel Hülle, Orientierung auch wichtig. Ne? Wer ist wo, wenn ich schlafe? Was passiert, wenn ich schlafe? Wenn ich aufwache und so weiter. Ich komme halt aus der Richtung, aus der ich komme mit der GfK. Ich gehe immer sehr bedürfnisorientiert daran. Nehmen wir mal ein Beispiel aus meinem Leben von der Waltraut. Bei der ist Schlaf ein wesentlich größeres Thema schon immer gewesen als bei Günther. Die brauchte unglaublich viel Schutzhülle, schon als sie ganz, ganz klein war. Und wie kann ich die gestalten? Wie kann ich das machen? Und da braucht es ganz viel Nähe und Geborgenheit. Also neben dem Kind liegen, sie wird bis heute, wir nennen das immer Einschläfern, das ist ein bisschen krass, nur wer schläfert mich heute ein? Bis heute, und das ist für uns alle okay, zumal es, das sind 10 Minuten. Und ich nutze das tatsächlich, weil du mich am Anfang des Gesprächs ja gefragt hast, was ich so für mich mache. Wir haben über den Start in den Tag gesprochen. Das macht jetzt Sinn, mal kurz zu erzählen, dass ich manchmal diese Einschläferung nutze, um selber einen kleinen Nap zu machen.
Das habe ich auch gemacht.
Ja, das erlaube ich mir. Ja, und das sind manchmal 10 Minuten und dann wache ich irgendwie wieder auf und stehe auf und habe noch meinen Abend. Und es ist in Ordnung, dass Kinder so lange... dass ihnen geholfen wird, einzuschlafen, dass sie diese Hülle, diese Nähe, diese Geborgenheit bekommen, wie sie es brauchen, bis sie bereit sind zu sagen, jetzt habe ich genug Kraft oder genug sehr eigene Sicherheit, dass ich das selber kann, weil evolutionär bedingt brauchen wir das ja, dieses Nest um uns rum, weil sonst kommt ja der Säbelzahntiger und frisst dich auf. Ja.
Korrekt.
Das ist ja in uns drin. Und das ist, glaube ich, der Gesellschaft so ein bisschen verloren gegangen. Das ist ein bisschen, ja, man legt sich ins Bett und dann schläft man halt. Was soll jetzt dieses Rumgedame hier? Mhm. Und eins würde ich gerne noch teilen, was ich mit meiner Tochter irgendwann angefangen habe. Das ist wirklich schon Jahre her. Wir liegen nebeneinander und ich sage, boah, der Schlaf kommt nicht, ne? Nee, sie wäre noch so kribbelig und so. Weißt du, wir laden den Schlaf jetzt mal ein. Atem ist Verbindung, ist dein Spruch, Annika. Mhm. Also machen wir. Du darfst kommen. Das machen wir manchmal 10 Mal und da laden wir den Schlaf mit ein und wir atmen zusammen. Was macht meine Tochter? Sie atmet mit mir tief ein. Es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als gemeinsam tief zu atmen. Ja, mhm. Wir atmen zusammen ein und mit so einem kleinen, leisen Seufzer. Und das Nervensystem entspannt sich. Ich meine, dir brauche ich das nicht zu erklären. Ja, und der Kopf entspannt sich und sie liegt neben mir beschützt. Und dann sagt sie mittlerweile manchmal sogar, Mama, jetzt kann er kommen.
Ach, herrlich.
Und dann schläft sie ein. Also das sind so, das auch da nicht den Anspruch zu haben, ah, das mache ich jetzt. Und dann schläft die innerhalb von 10 Minuten ein, dein Kind. Also diese Strategien dürft ihr selber mit dem Kind gemeinsam auch finden. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das war jetzt etwas, was meiner Tochter und mir sehr gefallen hat. Also den Strategien sind ja gar keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass ihr vom Mindset her wegkommt von diesen, das Kind muss jetzt einschlafen, das Kind muss jetzt alleine einschlafen. Was braucht mein Kind, um loslassen zu können? Weil Schlafen, Einschlafen ist für mich Loslassen Deluxe. Also.
Und das zeigst du ihr ja, indem du ihr eine Strategie aufweist. Ich glaube, wir viele Erwachsenen, also bei uns ist ja Schlaf im Yoga, mein Fokus sind ja mehr die Erwachsenen und das ist definitiv auch immer ein Thema, das Einschlafen sowie das Durchschlafen. Und ich glaube, wir Erwachsenen kennen das genauso, wie viele Ideen und Gedanken man auch im Kopf haben kann einfach. Und dann ist einfach dieses, ich möchte das nochmal meiner Mami, meinem Papi erzählen, auch total hilfreich, einfach diese Dinge nochmal loszuwerden, die man noch so im Kopf
hat. Das machen wir übrigens davor wird noch gelesen, dann machen wir noch Feiern und Bedauern, dann gibt's noch die Mama-Tankstelle, also wir machen sehr, sehr viel. Unser Alltag ist voll von Ritualen für jeden, der möchte in der Familie. Also ist ja auch freiwillig. Nur ich sag mal, in Rituale kannst du schon, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob Rituale sind das wirklich, ist das ein Bedürfnis? Mhm. Für mich sind es eher Strategien für verschiedene Bedürfnisse nach Struktur, Geborgenheit, Nähe, Orientierung. Da gibt es so viele Rituale. Nur es gibt Menschen, die sagen, Rituale an sich sind, das braucht der Mensch auch. Und das stimmt schon auch irgendwie, dass ein Mensch Rituale braucht. Gleichzeitig die Umsetzung der Rituale sind ja dann wieder Handlungsstrategien. Weißt du, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Ist Rituale jetzt ein Bedürfnis? Irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Ist am Ende wurscht. Hauptsache, ihr habt so eure Dinger, die im Alltag immer wieder verbinden.
Ja, für mich ist zum Beispiel, wo du es ansprichst, gerade mit Ritual, dieser Unterschied zu Routinen irgendwie wichtig. Weil eine Routine ist einfach was ich so aus dem FF nebenbei mache. Und ich finde, wenn Ritual, ob nun Bedürfnis oder Handlung, aber wenn dann ein höherer Zweck hintersteht, ein höherer Sinn, wie du sagst, Nähe, Geborgenheit, Ordnung, Sicherheit, dahinter steht, dann ist es halt, das ist ein Ritual. Und das
finde ich so spannend, jetzt darüber mit dir zu quatschen, weil dir geht bei mir sofort, für mich gibt es gar keine Routine mehr, weil ich ja mit jeder Handlung überlege, welches Bedürfnis ich damit erfülle. Und wenn ich kein Bedürfnis finde, was ich damit erfülle, dann lasse ich es einfach.
Ich finde es super, wie du das ansprichst. Ja, sich wirklich mal Gedanken zu machen über die Bedürfnisse von einem selbst, aber auch von den Kindern. Also das ist ein großer Aufhänger von diesem Podcast, den ich jedem mitgeben möchte, dass wir uns darüber mal mehr Gedanken machen. Ich möchte noch mal ganz kurz mit dir zu sprechen kommen auf eine Frage, die es gab. Wie bekommt man als Eltern die Sicherheit, die man den Kindern ja auch gerne weitergeben möchte? Man möchte den Kindern ja auch dieses Gefühl von Sicherheit vermitteln. Aber wie schafft man es, weniger zu zweifeln und seiner Intuition zu vertrauen? Und ich glaube, das ist sowohl bei Kleinkindern wie bei älteren Kindern. Witzigerweise ist das ein Thema, was in fast jeder Podcast-Folge vorkommt.
Ist
also,
das
wo
so,
ich
ja?
einen Gast habe, ja, weil dieses sich selbst zu vertrauen ist was wir alle irgendwo neu lernen müssen. Für
ja,
uns.
Weil das ist uns in der Erziehung, die wir, die meisten von uns genossen haben, ja aberzogen worden, die innere Stimme, weil wir zum Funktionieren erzogen wurden. Und wer funktioniert, der hat keine innere Stimme, weil die stört ja dann. Also dieses Fühlen, Gefühle machen dann keinen Sinn, wenn ich funktioniere, und Bedürfnisse auch nicht, weil dann könnte ja sein, dass ich etwas, was ich machen muss, gar nicht machen will. Das wäre ja fatal, weil ich muss das ja machen. Ja. Und sich erstmal selber vielleicht ins Verstehen zu kommen, warum mir das so schwer fällt, weil deswegen bist du jetzt kein schlechter Mensch oder machst was falsch, sondern es ist erklärbar, warum das so ist. Gleichzeitig musst du kein Opfer sein, sondern du kannst entscheiden, und ich möchte es anders machen. Ich möchte mehr Verbindung zu meiner inneren Stimme finden, zu meinem inneren Kind, zu meinen Gefühlen und meine Bedürfnisse verstehen. Und da ist natürlich die gewaltfreie Kommunikation, glaube ich, die geilste Strategie ever, weil da geht es darum, Gefühle mit Bedürfnissen zu verbinden. Jetzt ist die Frage, okay, wie komme ich denn ins Fühlen? Naja, das auch wieder kann sehr unterschiedlich sein. Mir hat damals sehr geholfen zu atmen. Yoga hilft mir immer wieder sehr. Meditation hilft mir. Nur andere gehen laufen und fangen an zu spüren. Ne? Also ich möchte da jetzt keine Wertung machen. Und dieses, wie komme ich in dieses Vertrauen, dass meine innere Stimme, dass meine Gefühle, meine Intuition, dass das okay ist, ja, dass ich der trauen kann. Da bedarf es, glaube ich, innerer Kindarbeit. Also das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Ich meine, das ist ein Prozess, den ich über Jahre gegangen bin. Weißt du was? Ich hatte das erste Mal im Sommerurlaub dieses Jahr einen Sommerurlaub ohne Trigger. Ich war mit meinen Eltern im Urlaub. Ich bin jedes Jahr entweder mit meinen Eltern oder den Schwiegereltern im Urlaub. Keinen Trigger. Und ich habe gedacht, krass, ich glaube, ich habe echt viel geschafft. Weil es gab viele Momente, die hätten mein inneres Kind unfassbar triggern können.
Ja.
Die habe ich gesehen und ich konnte die sofort einordnen, sortieren. Und ich war mit mir in Verbindung und wusste, was ich tue. Warum ich das erzähle, ist, weil ich selber so überrascht war und sehr stolz war und das sehr gefeiert habe, dass es ein langer Weg ist. Ja, also es gibt jetzt eben nicht die Pille von innere Kindarbeit, kann sehr unterschiedlich aussehen.
Ich glaube, dass dieses Kinderthema vielleicht diese Frage noch ein bisschen mehr auferweckt, weil ich fand selber, gerade als ich dieses Baby frisch hatte, es gibt nichts, wo einem so viel reingeredet wird. Mhm. Jeder hat einen Kommentar und jeder hat eine Meinung dazu. Und das
können
ist
Sie ja auch haben, Annika, dass die Herausforderung ist, dass wir nicht gelernt haben, Grenzen zu setzen. Weil wir ja unsere Grenzen gar nicht haben durften, weil wir ja funktioniert haben.
Richtig.
Also da zu gucken, okay, auch zu lernen, wo spüre ich meine Grenzen? Ohne denjenigen, der die Grenze überschritten hat, dafür zu verurteilen, weil ich bin dafür verantwortlich, meine Grenzen einzuhalten. Das heißt, was habe ich beim zweiten Kind gemacht? Beim ersten Kind ging es mir übrigens ähnlich. Beim zweiten Kind habe ich ganz klar überlegt, was brauche ich in dieser Phase, in den ersten Wochen, wenn mein Kind da ist. Ich habe Besuchsverbot erteilt, habe natürlich das nicht Verbot genannt, sondern ich habe allen mitgeteilt, warum ich das brauche und ob sie bereit wären, einen Weg für sich zu finden, damit klarzukommen. Ich bin 4 Wochen lang gar nicht rausgegangen, bin nur zu Hause geblieben, um diese Nestzeit eben uns zu ermöglichen. Und auch da, ja, das hat viel mit Grenzen zu tun. Wir dürfen Grenzen setzen. Die Frage ist immer nur, wie wir sie setzen. Also setze ich sie im Vorwurf oder im Angriff oder setze ich sie in Verbindung mit mir und mit der Akzeptanz, dass der andere so sein darf, wie er ist. Also jetzt sind wir schon sehr tief in der Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Es könnte jetzt die ein oder andere etwas überfordern.
Überhaupt nicht, weil das sehr yogisch ist. Dieser ganze Ansatz, Kati, ist sehr, also zumindest für die ganzen Zuhörer, die im Yoga-Bereich unterwegs sind, ist das alles immer noch sehr, sehr, sehr plausibel. Und ich finde auch, der Trend geht zum Zweitkind, weil man braucht Erfahrung für sich. Und man wächst einfach mit dieser Herausforderung. Und ich glaube auch, diese Milde braucht es für sich selbst, einfach auch nicht so hart mit sich selbst zu sein, diesen Druck zu nehmen, ich muss das jetzt alles richtig machen. Mhm. Und ich glaube, das hattest du vorher auch schon mal erwähnt, mehrfach dieses so, hey, wir sind selber Lernende in dieser Phase des Erziehens und wir erziehen eben anders als unsere Eltern. Wir kopieren ja nicht eins zu eins das, was wir gelernt haben oder wie wir groß geworden sind, die meisten von uns zumindest, die so offen sind wie du und ich. Und dann ist es halt auch ein Ausprobieren und das darf man sich eben auch geben.
Ja, ich möchte sogar wirklich immer Lernende bleiben. Ich möchte in meinem Leben Lernende bleiben, egal in welcher Rolle, als Mutter, als Frau, als Freundin, als Mensch, weil das ist für mich der Prozess Leben.
Bin ich bei dir, 100%. Sag mal, Kathi, als letzte abschließende Frage. Hast du ein Ritual aus deiner Kindheit, was dir noch so eine Erinnerung ist, was dir unglaublich viel mitgegeben hat?
Tja, Annika, aus meiner Kindheit. Ein Ritual, was mir sehr viel gegeben hat oder nur ein Ritual?
Was dir noch in Erinnerung ist, vielleicht aus welchem Grund auch, also aus einem schönen Grund. Ich würde gerne mit einer schönen Sache beenden.
Das schränkt schon wieder ein wenig ein. Gib mir einen Augenblick.
Bei mir ist, ich kann ja mal bei mir sagen, so, ich weiß, für mich war das immer sehr besonders, diese gute Nachtgeschichte zu bekommen. Oder wir hatten immer so Rückenkraulen, ne? Dann hat man sich ins Bett gelegt, es gab die gute Nachtgeschichte und dann wurde immer noch so dieser Rücken gekrault. Also diese Frédéric Le Boyer ist ja ganz groß in der Babymassage und sagt, so Kinder müssen berührt werden, ne? Kinder müssen umarmt werden. Und ich habe unglaublich viele Umarmungen und wirklich ganz
liebevolle Berührungen. Die kleine Kathi wird gerade ein bisschen neidisch, Annika. das kann ich mich nicht dran erinnern, dass es das bei uns gab. Also nur mal aufzugreifen, das Gute-Nacht-Ritual war bei uns, dass wir, meine Schwester und ich, sind knapp anderthalb Jahre auseinander, unten standen und wir haben dann Spiel- und Spaßmäßig einen Hinternklatscher gekriegt von meinem Papa und dann sind wir alleine hochgerannt in den nächsten Stock und haben uns hingelegt und eingeschlafen. Nur das war im
Nachhinein so eine Rakete.
Ja, nur ich glaube, wir brauchten weniger Spiel und Spaß, wir brauchten eigentlich mehr Nähe und weißt du so, was du gerade angesprochen hast. Und Berührung, super spannendes Thema. Wir Menschen brauchen Berührung, es ist so unfassbar wichtig. Ja, also viele Verhaltensweisen bei Kindern führen auf das Bedürfnis Berührung hin, was den Eltern überhaupt nicht klar ist. Also das merke ich immer wieder in den Beratungen. Nur darum ging es jetzt gerade gar nicht, Ritual.
Können wir noch einen ganzen Podcast zu machen.
Ja, ja.
Gerade auch was in der Corona-Zeit alles nicht stattgefunden hat an Berührung. Oder das merken wir auch im Yoga beim Adjustment.
Also ich musste beim Essen am Tisch sitzen. Ich musste so lange sitzen, bis alle fertig sind. Einschlafen musste ich alleine. Meine Mutter ist mit mir jede Woche zum Ballett gefahren. An sich eine geile Sache. Gleichzeitig war es dann auch eher ein Muss. Also ich musste Golf spielen. Was ich unbedingt wollte, war reiten. Nur da musste ich dann schon auch das vernünftig machen. Wobei, also so dramatisch war es nicht, nur ich bedauere das gerade sehr. Ich nehme das als Anlass, meine Eltern zu fragen.
Ich glaube, wenn wir aufgelegt haben gleich im Gespräch, wird dir bestimmt was einfallen. Ich weiß zum Beispiel Ostern und Weihnachten und ich muss ja sagen, so viele Rituale.
Weihnachten war immer Theater bei uns.
Okay, aber ich weiß, dass zum Beispiel. Okay, Kathi, ich höre auf zu suchen.
Nee, weil, aber wenn jetzt Weihnachten kommt, da fällt mir jetzt eine Sache ein. Weihnachten war schon magisch,
danke,
dieser Moment. Dass wir oben uns versteckt haben mit meiner Mutter im ersten Stock und wir hatten uns alle zurecht gemacht. Das war so ein Ritual schon, dass wir uns Weihnachten, Heiligabend alle adrett angezogen haben. Das machen wir heute noch so. Also das scheint wohl schon irgendwie, das habe ich gerne mitgenommen, ja.
Schön.
Und dann läutete ein Glöckchen. Und wenn dieses Glöckchen geläutet hat, dann war das Christkind da und dann sind wir runtergegangen und dann ist die Tür aufgegangen. Und das habe ich tatsächlich mitgenommen in meine Elternschaft. Ja, das war wundervoll, das stimmt.
Manche Sachen dürfen auch traditionell mitgenommen werden. Ich weiß selber, dass es wenig gibt, was man wahrscheinlich mitnimmt. Aber witzigerweise, sie gibt es so ein paar Dinge und an ein paar Dingen hält man fest. Und ich finde ja selber, manchmal bin ich so überrascht, wie spießig Kinder sein können, weil die an gewissen Ritualen ja von sich aus festhalten, wie zum Beispiel, was so Familienfeiern angeht, wie Ostern oder Weihnachten, wo die stattzufinden haben und wie die stattzufinden haben.
Spannend. Also das gibt natürlich auch ganz viel Orientierung und Sicherheit. Ich habe viel mitgenommen und dann für mich geändert. Also zum Beispiel, dass wir Weihnachten mussten wir im Zimmer sein, bis meine Mutter kam und uns mit angezogen hat und das Glöckchen geklingelt hat. 3 bis 4 Stunden, Annika, es war furchtbar. Oh. Meine Kinder helfen hier bei allem mit. Ja, also das ist ja schon das Fest mit, dass wir hier dekorieren, dass wir den Baum und was wir kochen und so weiter. Das Glöckchen klingeln ist immer noch da, nur alles rundherum hat sich verändert. Das,
Und das hat dich aber wundervoll inspiriert, das zu tun, was du gerade tust.
Genau, also ich mache meinen Eltern überhaupt keinen Vorwurf. Ich bin ihnen unglaublich dankbar für ihre Liebe und sie haben das Bestmögliche getan. Und ich mache das daraus, was ich daraus machen möchte. Und ich verurteile sie gar nicht dafür. Also.
Und das Schöne ist, du erreichst so viele Menschen damit, mit deinen Online-Kursen, mit deinen Beiträgen auf Instagram. Und nochmal, ich verlinke euch natürlich alles, wo ihr Kathi findet, wo ihr mehr von ihr und mit ihr lernen dürft. Ich glaube, wir gucken alle mal mehr, was die Bedürfnisse jetzt sind bei den anderen und bei uns. Und ich hoffe auch, der ein oder andere hat was Schönes mitgenommen aus diesem Podcast. Kathi, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war mir ein Fest.
Und mir auch, Annika, ich danke dir sehr für deine Fragen, für unseren Austausch. Ich könnte jetzt noch Stunden weiter plaudern.
Hoffentlich machen wir einfach eine Fortsetzung.
Genau.
Da freue ich mich. Tschüss, du Liebe.
Ciao.
Ach, ich fand es gerade richtig super, mit Kathi zu sprechen und habe selbst für mich und meine Kids einiges mitgenommen. Wer also noch mehr von und mit Kathi lernen möchte, guckt bitte unbedingt in die Shownotes, da verlinke ich euch alle Details. Und schau auch gerne mal dienstags rein in meine Stories auf Instagram, weil da frage ich regelmäßig nach euren Fragen zu den kommenden Podcast-Themen. Und als kleiner Teaser, im nächsten Monat geht es unter anderem um Meditation, die Yoga-Praxis zu Hause und Freundschaften. Ich freue mich schon sehr drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.